Herzlich willkommen beim Tiny House Podcast, dem Expertenpodcast für moderne Mikrohäuser. Von und mit Peter L. Pedersen. Wir bringen Ihnen die Vorteile von Minihäusern näher und sprechen mit Fachleuten aller Sparten. Und wir erklären Ihnen, welche baulichen, technischen und rechtlichen Voraussetzungen zu erfüllen sind, damit Ihr Traum vom Tiny House in Erfüllung gehen kann.
Tischlermeister Heiner Stickfort hier in Ostfriesland baut er seit vielen Jahren Möbel.
Moin Jungs.
Und seit neuestem auch Tiny-Häuser, zusammen mit seinen Mitarbeitern Frank Schöne und Michael Hartog.
Also kein negatives Wort gegenüber dem deutschen Handwerk. Aber die Konstruktion einer Flurkommode ist etwas anderes als die eines Hauses und eines Fahrzeuges. Wer in seiner Ausbildung noch nie den Begriff Statik, Tragwerkplanung, dynamischer Festigkeitsnachweis gehört hat, der sollte davon die Finger lassen. Aber Tischler sind mutig, die können alles. Moin moin, verehrte Tiny House Enthusiasten, es geht in eine neue Runde und wir sprechen heute über einen interessanten Beitrag des Norddeutschen Rundfunks innerhalb der Nordreportage. Diesen Beitrag wollen wir etwas intensiver analysieren und kommentieren und dann hinterfragen, wie kommen Journalisten auf so etwas und was steckt da wirklich hinter? Bleibt bis zum Ende dieser Folge dabei und ich verspreche euch schon jetzt, ihr werdet schockiert sein, was dahinter steckt. Wir fangen ganz leicht und langsam an und befassen uns erst einmal mit dem Möbelbauer, dem Fachmann für Innenausbau aus Ostfriesland. Hört zu!
Michael und Frank arbeiten schon seit 3 Monaten an diesem Häuschen aus Holz und vielen Leichtbaumaterialien.
Naja, in dem Fall haben wir ja ein Tiny House on Wheels. Das heißt also, wir werden das fahrbar machen lassen.
Ein Tiny House aus Holz mit Leichtbaumaterialien. Klingt erstmal nett und lustig, allerdings darf ich auch hinzufügen, dass auf der Website steht, dass sie Spezialisten für Holzrahmenbau sind. Und da fängt schon das Chaos an. Im Karosseriebau benötigt man aus Sicherheitsgründen einen sogenannten dynamischen Festigkeitsnachweis. Also was die Baustatik beim Haus ist, ist der dynamische Festigkeitsnachweis auf der Straße. Warum ist das wichtig? Ganz einfach, weil die Erschütterungen auf der Straße massiven Erdbeben entsprechen. Ich habe ja in Folge 73 ein Interview mit dem Ingenieur Lars Krüger, dem Chef des KÜS aus Düsseldorf, geführt. Ja, und der hat dringend vor Holzrahmenbau auf Anhängern gewarnt. Ein erfahrener Karosseriebaumeister, der so etwas bauen darf, würde wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Und der Möbelbauer sagt, hält schon. Wir wollen noch nicht fragen, warum die Journalisten das nicht hinterfragt haben und ordentlich recherchiert haben. Wir fragen, wie kommt der Tischler auf so einen Unsinn? Und dazu hören wir einfach weiter rein.
Die Tischlerei ist noch recht neu im Tiny House-Geschäft.
Also, liebe Journalisten, erst einmal, Recherche ist etwas, was ihr gelernt haben solltet. Und das deutsche Handwerk ist in Gewerke aufgeteilt und du brauchst einen Meisterbrief für jedes einzelne Gewerk. Das heißt für Möbelbau, also Innenbau, für Hausbau, für Karosseriebau und was hat er? Der ist Tischlermeister. Aber gehen wir etwas weiter im Text. Sprechen wir über Häuser und Heizung. Was verbaut der Tischlermeister denn? Hör zu.
Alles ist filigraner. Die Fußbodenheizung nur ein dünner Draht in Folie, gespeist mit Strom.
Ja, energetische Maßnahmen, Stichwort Energieeffizienzhaus. Wie geht das eigentlich? Wohngebäude müssen nach dem Gebäudeenergiegesetz entsprechend energieeffizient sein. Elektroheizung, Stromheizung sind es grundsätzlich nicht. Als Primärheizung fallen sie also konsequent aus, wenn ich eine Baugenehmigung haben will. Und hinterfragt der NDR, Recherche 0,0. Und wir hören weiter in den Beitrag hinein.
Tischler Heiner ist auf dem Weg zu seinem Muster-Tiny-House. Wenn alles gut läuft, wartet heute ein besonders gutes Geschäft.
Jo, die Dollarzeichen schwingen schon vor den Augen, aber jetzt kommt ganz bestimmt die kompetente Beratung für einen Hausbau. Hört zu.
Die Häuser so bis 100.000 Euro kann man ja eigentlich auch ganz gut finanzieren, weil wenn du dir ein neues Haus kaufst, bist du auch hier oben in Ostfriesland, bist du schnell bei 500.000, 600.000 Euro mit Grundstück und Haus, ne?
Halten wir mal ganz kurz fest, hier werden gerade Äpfel mit Birnen verglichen. Auf der einen Seite nur das Haus als Finanzierung, auf der anderen Seite ein komplettes Wohnhaus mit Grundstück, mit Erschließung, mit Fundamenten, mit allen Nebenkosten bis hin zum Bauleiter. Auch wenn selbstverständlich ein Tiny House mit 20 Quadratmetern günstiger kommt als ein 150 Quadratmeter Haus und in Ostfriesland baut man teilweise noch größer. Aber das ist ja nicht untypisch, dass Tiny House Verkäufer den Kunden etwas vorgaukeln. So, nun gehen wir in eine kompetente Beratung hinein. Wer ist das überhaupt, der da jetzt gerade auftaucht?
Mirko Cordes und Katharina Hessenius. Sie suchen schon lange ein Eigenheim, aber alles zu teuer.
Ja,
fahren wir mal du, ja?
Ja, sehr gerne.
Ja, siehst du, dann wollen wir mal gucken.
Ja, das persönliche Vertrauensverhältnis unterstreicht natürlich die Glaubwürdigkeit. So geht's weiter.
Vor zwei Wochen haben sie dieses Haus bei einem Schautag entdeckt.
Dann kommt mal rein. Wir sind einer der wenigen Tiny House Hersteller, die auch einen Eingang nach draußen haben. Und den man auch natürlich so als Fluchtweg, auch als Schmutzschleuse nutzen kann.
Oh, wir müssen gleich mal wieder stoppen. Fluchtweg. Auch die niedersächsische Bauordnung fordert Fluchtwege ausdrücklich. Selbst die Maße sind mit 120 x 80 cm gesetzlich vorgegeben, damit der Bewohner raus und der Feuerwehrmann reinkommt. Also irgendwie klingt es für mich wie der Autohändler, der sagt, dieses Auto hat übrigens Blinker, links und rechts. Und wir sind einer der wenigen Hersteller, die Autos mit Blinkern herstellen. Doch fragen wir einmal die Interessenten, worum es denen wirklich geht. Hör zu.
Wir sind dieses Jahr jetzt mit dem Dachzelt unterwegs gewesen, also sprich campenmäßig. Und ja, man hat eigentlich da schon alles dabei, was man so braucht. Und dass man eigentlich irgendwie viel zu viel hat und es mittlerweile auch einfach so wahnsinnig teuer ist, wenn man jetzt wirklich ein Eigenheim bauen will oder mieten will, wie auch immer, dass es da einfach so wahnsinnige Kosten sind.
Ja, die Parallele dürfte sein, dass auch bei einem Dachzelt auf dem Auto kein Baugrundstück erforderlich ist. Und es mag ja verwunderlich klingen, aber der Kauf eines Eigenheims ist die mithin größte Investition im Leben der meisten Menschen. Das ist so, das kostet Geld. Also mal ganz ehrlich, die seriöse Beratung hätte so aussehen müssen, dass erstmal gefragt wird, haben Sie ein Baugrundstück und was sagt der Architekt, was da überhaupt gebaut werden darf? Doch wie stellen sich die jungen Leute das jetzt genau vor?
Ihre Idee, zwei Tiny-Häuser zusammenstellen, dann haben Sie rund 50 Quadratmeter Fläche und Kosten von etwa 150.000 Euro.
Naja, 50 Quadratmeter, das ist die Größenordnung eines kleinen Bungalows, der liegt möglicherweise sogar günstiger, als wenn ich zwei kleine Häuschen zusammenstelle und die auch noch verbinden muss. Also nicht nur Grundstück, Erschließung, Fundamente, Baugenehmigung, sondern auch noch zwei kleine Häuschen, die man obendrein verbinden muss. Das könnte auch interessant werden, ob das der Bebauungsplan hergibt oder die Nachbarschaftsbebauung ermöglicht. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann kommen auch die jungen Leute auf das elementarste Problem. Hör zu.
Finanziell kämen die Tiny Häuser für die beiden in Frage. Es gibt nur noch ein Problem.
Tschüss.
Sie finden einfach kein passendes Grundstück.
Ja, spannend. Und wie hieß das nochmal zu Anfang dieser Reportage? Hört nochmal rein.
Wenn alles gut läuft, wartet heute ein besonders gutes Geschäft.
Da konnte weder ein gutes noch ein schlechtes Geschäft entstehen. Es sei denn, junge Leute wollen ihr Haus an Wolke 7 oder Siemens Lufthaken aufhängen. Da fragt man sich doch allen Ernstes, warum die Journalisten so etwas überhaupt veröffentlicht haben. Geht es wirklich nur noch darum, die Zwangsgebühren für die öffentlich-rechtlichen Sender irgendwie zu verbraten, egal wie? Aber der Beitrag ist ja noch nicht zu Ende. Jetzt lassen wir mal den Umschüler, der gerade eine Ausbildung bei dem Tischler macht, zu Wort kommen.
Es gibt durchaus Tischlereien, die machen nur ein bestimmtes Gewerk. Und hier ist es ja nun wirklich von Anhänger aussuchen bis hin zur letzten Lampe, die noch ausgesucht werden muss, über Ideen, wie mache ich was vom Möbel her, wie organisiert man das. Also man ist viel im Prozess mit drin und das finde ich sehr interessant.
Jo, mein Kfz-Meister findet es auch toll, wenn er mir irgendwelche Winterreifen aussucht. Er würde sich trotzdem nicht trauen, ein ganzes Auto zu bauen. Lassen wir doch lieber den Meister zu Wort kommen. Hör zu.
Also der Kunde möchte es auf ein Grundstück stellen, aber er möchte so flexibel bleiben, dass er auch auf den Campingplatz ziehen kann damit. Das hat er uns gleich gesagt. Der kommt aus Süddeutschland, möchte aber auch vielleicht mal nach Schleswig-Holstein fahren, sagt er, auf den Campingplatz. Da hätte er sich schon was ausgesucht, da würde er auch gerne hinfahren.
Okay, wir halten fest. Er möchte es aufs Grundstück stellen, dann haben wir Baurecht zu beachten. Erschließung mit Kraftstrom, Trinkwasser und Abwasser und Fundamenten. Baustatik, Wärmeschutznachweis, Standsicherheitsnachweis und Schallschutznachweis. Dann möchte es gerne auf einen Campingplatz stellen. Wie ist dort die Erschließung? In der Regel 230 Volt, also kein Kraftstrom. Wasser gibt's meistens nur über den Gardena Gartenschlauch für den Abwasch, was aber nicht für das Trinkwasser zulässig ist. Und Abwasser? Trockentoilette, Trenntoilette, Chemietoilette? Dann vielleicht an die stürmische Nordsee, Schleswig-Holstein. Also bis an die Tore Hamburgs gibt es die Windlastzone 4 und die ist so stürmisch, dass die Statik speziell darauf ausgerichtet sein muss. Lass mich dazu nur einen kleinen innerbetrieblichen Vergleich bringen. Ich habe ja einen Karosseriestatiker beauftragt. Und diese Karosseriestatik, den dynamischen Festigkeitsnachweis, habe ich an meinen Tragwerkplaner für einen Wohnungsbau übergeben. Und der sagte mir, Herr Petersen, die Windlass Zone 4 belastet Ihre Karosseriestatik gerade mal zu 92%. Herzlichen Glückwunsch, dass Sie alles zusammen haben. Wenn der arme Kerl also auf der Straße sein Tiny House Richtung Schleswig-Holstein transportieren will und einen Holzrahmenbau sich gekauft hat, dann läuft er Gefahr, dass die Statik bereits bei Ankunft zerstört ist. Eigentlich darf sich der Tischler jedes Mal, wenn der Kunde auf der Straße gewesen ist, den Angstschweiß von der Stirn wischen, wenn er heil angekommen ist. Sollte er nicht heil ankommen und es kommt zu einem Unfall, möglicherweise sogar mit Personenschäden, dann passiert nämlich Folgendes. Die Versicherungsgesellschaft wird einen Gutachter einsetzen und prüfen, woran es lag. Und wenn der gut ist, fängt er beim Hersteller des Tiny Houses ganz vorne an. Von dem lässt er sich mal alle Unterlagen, alle Papiere, alle Statiken geben. Und wenn der keine Karosseriestatik nachweisen kann, dann hat die Versicherungsgesellschaft gerade einen Schuldigen gefunden. Jetzt kann sie nämlich dem Hersteller einen konstruktionsbedingten Fehler unterstellen, den er nicht mal widersprechen kann, weil er ja keine Konstruktionsunterlagen hat. Und konstruktionsbedingte Fehler können zeitlich unbefristet in die Haftung genommen werden. Das heißt also, mit jedem Tiny House, das unser Tischler ohne Karosseriestatik erstellt und verkauft, erhöht sich das Risiko seines Totalverlustes und seiner Existenzvernichtung. Und selbst wenn das Tiny House heil an der Nordsee ankommen sollte, und wenn dann so ein Orkan wie Kyrill kommt, dann gute Nacht, Marie. Dann fängt für den Tischler das Bangen Hoffen nochmal an. Also, Ergebnis unterm Strich. Hätten die Journalisten des Norddeutschen Rundfunks bzw. deren Produktionsgesellschaft ordentlich und seriös recherchiert, wie es ihrem Berufsstand entsprechen sollte, dann hätten sie daraus keinen Jubelbeitrag gemacht, sondern hätten einen Skandal veröffentlicht. Okay, fahren wir wieder runter. Das kann ja mal passieren, dass man Unsinn produziert. Was haben wir denn beim zweiten Beitrag zu hören? Wird's da vielleicht besser? Hör zu.
Petra Dedeke plant ein ganz neues Leben in einem neuen Haus an einem neuen Ort.
Ja, endlich mal ein richtiges Haus, okay? Die Spannung steigt, die Erwartungshaltung ist riesig. Hör zu.
Zusammengestellt hat sie ihr neues Zuhause aus dem Katalog. Ein Mobilheim, 40 Quadratmeter. Eine gute halbe Stunde entfernt von hier. Dafür hat sie ihr altes Haus verkauft.
Halt, stopp, wir wollten doch über Häuser sprechen. Mobilheime sind einfache Wochenendhäuser. Die haben grundsätzlich nichts mit Wohngebäuden zu tun. Bleiben wir also beim baurechtlichen Wording. Es gibt weder Mobilheime, übrigens auch keine Tiny Houses im Baurecht. Es gibt Wochenendhäuser, Ferienhäuser oder Wohngebäude. Ja, und je höherwertiger, desto mehr Anforderungen sind auch zu stellen. Und ein Mobilheim ist das unterste Niveau. Sie hat aber ihr altes Haus verkauft. Wo will sie dann denn jetzt wohnen? Hör zu.
Gebaut in Polen, über 100.000 Euro teuer.
Gewaltig, gewaltig. Ist doch sehr groß, wenn man dann davor steht.
10 mal 4 Meter, Gewicht 18 Tonnen.
Boah, cool.
Hey, hallo, guten Morgen. Na, bist du aufgeregt?
Ja, doch schon so ein bisschen. Das sieht ja echt schick aus.
Ja.
Oh, tolle Farbe.
Ja, super. Die Farbe passt schon mal. Und was ist mit der Baugenehmigung?
Manuel Marone hat ihr das Haus verkauft und den Stellplatz dazu gleich mitvermietet auf seinem Campingplatz.
Halt, stopp. Der Begriff Campingplatz hat nichts mit Wohnsiedlung zu tun. Das sollte eigentlich jeden seriösen Journalisten jetzt aufhorchen lassen. Kritisches Hinterfragen gehört ja zur Selbstverständlichkeit jedes seriösen investigativen Journalisten. Und das wird er jetzt sicherlich gemacht haben, oder? Wir hören weiter.
Manuel Marone betreibt mehrere Campingplätze. Auf einigen bietet er Stellplätze an, die als Erstwohnsitz genutzt werden dürfen. Eine Baugenehmigung braucht das Mobilheim hier nicht, weil es auf dem Campingplatz steht.
So, das müssen wir ein wenig genauer beleuchten. Wenn ich ein legales Wohngebäude haben will, benötige ich immer eine Baugenehmigung auf einem legalen Baugrundstück. Ich habe Baurecht zu erfüllen, ich habe Energiegesetze zu erfüllen und ich benötige einen Architekten, der mir das Ganze organisiert. Ein Campingplatz hingegen ist gemäß § 10 Baunutzungsverordnung als Sondergebiet, das der Erholung dient, genehmigt. Und Erholung hat nichts mit Wohnen zu tun, überhaupt nichts, und zwar europaweit. Deshalb gibt es auf dem Campingplatz grundsätzlich keine Baugenehmigung mit einer einzigen Ausnahme. Der Betreiber darf eine einzige Wohneinheit für sich oder einen Mitarbeiter errichten. Doch was sagte jetzt der Betreiber genau? Hört nochmal hinein.
Auf einigen bietet er Stellplätze an, die als Erstwohnsitz genutzt werden dürfen.
Ja, wie passt das denn zusammen? Wir haben doch gerade eben gesagt, ohne Baugenehmigung darf ich da drin nicht wohnen. Und jetzt sagt er, mit Erstwohnsitz darf er? Tatsächlich handelt es sich hier um einen trickreichen Umgehungstatbestand, in dem man versucht, das Baurecht mit dem Melderecht auszuhebeln. Das ist genau der gleiche Blödsinn wie die Behauptung, mein Haus hat Räder und deswegen darf ich überall parken und wohnen. Da versucht man dann, das Baurecht mit dem Straßenverkehrsrecht auszuhebeln. Dann könnte ich genauso sagen, mein Flugzeug hat Flügel und weil es Flügel hat, darf ich überall landen und wohnen? Das ist doch genauso Quatsch. Ich habe ja schon in Folge 31 aus dem Juli 2022 einen Beitrag gebracht mit der Überschrift Campingplätze Deutschlands Armutsviertel und da habe ich das schon näher beleuchtet. Das Melderecht stellt eine einseitige Willenserklärung des Bürgers dar, wo er seine behördliche Post hinhaben will. Das hat mit Baurecht gar nichts zu tun. Es scheint aber ein tolles Argument zu sein, den Ärmsten der Armen etwas vorzugaukeln, wovon sie leider Gottes keine Ahnung haben, damit sie denen etwas Illegales verkaufen können. Wohlgemerkt, nicht das Mobilheim ist grundsätzlich illegal, sondern die Nutzung kann es sein. Tatsächlich ist aber so, dass die Leute zum Bürgeramt, früher haben wir Einwohnermeldeamt gesagt, gehen können und dort sich einen Erstwohnsitz auf dem Personalausweis eintragen lassen können. Doch was für Bedingungen müssen denn dafür erfüllt werden? Also wenn ich ein eigenes Wohngebäude habe, ist es kein Problem, da bekomme ich sofort den Erstwohnsitz bestätigt. Gehört mir das Grundstück oder das Haus nicht, dann benötige ich vom Vermieter eine sogenannte Wohnungsgeberbescheinigung. Damit weist der Vermieter nach, dass hier eine legale Wohnung existiert, in die der Mieter gerne einziehen möchte. Halt, stopp! Legale Wohnung? Keine Baugenehmigung auf dem Campingplatz? Was unterschreibt denn der Vermieter dann hier? Tja, und damit wären wir genau am Einstieg der ganzen unrechtmäßigen Maßnahme angelangt. Wollen wir es illegal nennen, wollen wir es betrügerisch nennen, wollen wir es ahnungsbefreit nennen, egal wie. Er darf keine Wohnungsgeberbescheinigung ausfüllen für eine Wohnung, die gar nicht existiert. Doch weiter geht's. Jetzt geht's zum Bürgeramt, jetzt geht's zum Einwohnermeldeamt. Wissen die denn nicht, dass es ein Campingplatz ist? Na, natürlich wissen Sie das. Warum stellen Sie dann einen Erstwohnsitz aus? Das müssen Sie den Leiter des Bürgeramtes fragen, warum der hier potenzielle Illegalität dokumentiert. Ja, aber wenn das auch noch stimmt, was ich in der letzten Folge zu Campingplätzen schon veröffentlicht habe, dass es hunderte von Campingplätzen gibt, wo die Leute unter dem gesetzlichen Radar hausen, regelrecht in Slums und Armutsvierteln, dann ist die Frage, wissen das die Gemeinderatsvertreter nicht, wissen das die Bürgermeister nicht, die Landräte, was ist mit denen los? Hat vielleicht einmal ein NDR-Journalist geprüft, ob der Campingplatzbetreiber politisch aktiv ist? Sollte es möglicherweise politische Seilschaften innerhalb der Gemeinde geben, um es unter den Teppich zu kehren? Tatsächlich ist es so, dass die Gemeinde für jeden Erstwohnsitz natürlich Geld bekommt. Das heißt, die freuen sich über Einnahmen, egal ob es legal oder illegal ist. Und macht es dann Sinn, den Mund aufzumachen, wenn die Kommune weniger Geld kriegt? Ja, und irgendwo müssen möglicherweise auch die ganzen Unterschichten Menschen hin, wenn sie sich keine normale Wohnung mehr leisten können. Bei meinen Recherchen habe ich ja massenhaft Informationen bekommen. Aufgrund eines Artikels in der Stuttgarter Zeitung habe ich mal einen Amtsleiter eines Bauamtes angefragt nach dem Motto, auf dem Campingplatz, der da beworben wurde, sollen Leute leben. Da hatte sich ein junger Mensch einfach in Polen ein Tiny House gekauft, sich dort aufgestellt und hat einen Erstwohnsitz bekommen und lebt dort. Auf meine schriftliche Anfrage hin rief der mich sogar direkt an und sagte, Herr Petersen, können wir mal telefonieren? Natürlich weiß ich, dass da 200 Menschen leben und 90% sind Hartz-IV-Empfänger. Aber unsere Gemeinde hat nicht genug Wohnungen und ich habe ganz deutlich den Auftrag, die Füße stillzuhalten. In einem anderen Fall im Schleswig-Holsteinischen zahlte sogar das Jobcenter die Pacht auf dem Campingplatz direkt an den Betreiber, obwohl der Typ da gar nicht wohnen durfte. Fakt ist, wir haben in Deutschland Slums. Wir haben in Deutschland Armutsviertel und ein großer Teil dieser Armutsviertel konzentriert sich auf Campingplätze. So, nun lass uns wieder zurück zu der Nordreportage kommen. Was erzählen die denn sonst noch dazu? Hör zu!
Das Geschäft läuft gut, seine Stellplätze fast alle vermietet.
Sollte das nicht einen seriösen Journalisten stutzig machen? Im letzten Jahr gab es riesige bundesweite Diskussionen über das Heizungsgesetz, also dem Gebäudeenergiegesetz. Unser realitätsaverser Klimaschutz- und Planwirtschaftsminister hat die Kriterien für Neubauten radikal verschärft. Die Verbände, die Opposition hat getobt bis zum Gehtnichtmehr. Ja, nur warum hat sich die Opposition denn so aufgeregt? Das gibt doch eine ganz einfache Lösung. Ich muss doch diese ganzen energetischen Mehrkosten des Klimaschutzministers nicht erfüllen. Ich ziehe einfach auf den Campingplatz, benötige gar keine Baugenehmigung. Herr Klimaschutzminister Habeck kann mir mal kreuzweise kommen mit seinen Mehrkosten. Ich brauche gar nichts. Ich brauche nicht mal Fundamente. Ich brauche keine Energieeffizienz. Gar nichts nachzuweisen. Und wenn das alles so legal sein sollte, warum hat die Opposition nicht der Ampelregierung einmal die lange Nase gezogen und gesagt, das interessiert uns alles nicht. Komm, wir gehen auf den Campingplatz. Also mal ganz ehrlich, jedem durchschnittlich intelligenten Menschen, und dazu zähle ich durchaus auch den ein oder anderen Journalisten, der sollte doch jetzt etwas stutzig werden, oder? Und das sollte doch der Fall sein, wenn es sich um eine ganze Wohnsiedlung handelt, die angeblich legal und doch unter dem gesetzlichen Radar existiert. Wie viele sind da eigentlich so untergebracht?
60 Plätze gibt es auf dem Campingplatz Sternsee.
Nun habe ich mir wirklich nicht den Aufwand gemacht, noch beim Bürgeramt nachzufragen, wie viel davon illegale Erstwohnsitze sind. Das geht sowieso immer gleich zum Pressesprecher der Kommune und der wird erstmal nach oben nachfragen, was darf ich antworten. Ich kann natürlich auch gleich den Bürgermeister der Kommune oder den Landrat befragen. Das habe ich in Schleswig-Holstein auch schon gemacht, zum Beispiel im Landkreis Segeberg. Der Landrat ist selbst absolvierter Jurist und Schweigen im Walde. Dabei leben gleich um die Ecke von Bad Segeberg 300 Menschen allein auf einem einzigen Campingplatz und alle halten den Mund. Dummerweise kam die Pressesprecherin des Landkreises nicht umhin, mir das schriftlich zu bestätigen. Ein Interview wollte der Landrat mir aber dazu nicht geben, der ist abgetaucht. Doch zurück zum NDR-Beitrag. Was sagen denn nun die Freundinnen zu diesem Umzug? Hör zu.
Soll ich dir was sagen? Das ist genauso groß wie meine Wohnung.
Ja.
Wo ich so viel Miete für bezahle.
Ja, kannst du mal sehen.
Also ich muss sagen, ich habe selber auch eine kleine Wohnung. Und ich finde, auch überhaupt, wenn man alleine wohnt, man braucht nicht mehr. Und zu zweit könnte man hier auch wohnen. Auf jeden Fall.
Also kein Kaufgrundstück, nur ein gepachtetes, keine Baugenehmigung, keine Fundamente, keine Energieeffizienz und auch noch billig. Das ist doch eine Motivation, oder? Mit solchen Argumenten ist so mancher Mobilheimverkäufer direkt am Kunden dran. Ja, und wie hat unsere Protagonistin das finanziell gewuppt? Hör zu.
Für das alte Haus hat Petra Dedeke ungefähr so viel bekommen, wie das neue kostet.
Also, Legalität aufgegeben, Erstwohnsitz ohne echte Grundlagen angenommen, Geld ist weg und Räumungsverfügung schwebt wie ein Damoklesschwert über allem. Aber im NDR-Beitrag Friede, Freude, Eierkuchen.
In ein paar Tagen soll auch der Hundezaun stehen. Aber für Petra Dedeke beginnt schon heute endgültig das neue Leben auf dem Campingplatz in der Südheide.
Also ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ich habe bei der ganzen Geschichte ein dumpfes Gefühl und ich gehe davon aus, der Journalist hätte es wissen müssen und selbst wenn er es nicht gewusst hat, dann hätte er es hinterfragen sollen. Keinesfalls hätte er aus dieser ganzen Kiste eine Werbekampagne machen dürfen. Aber wie der Zufall es so will, bin ich ja frühzeitig von der Produktionsgesellschaft des NDRs involviert worden. So hat man nämlich bei mir auch angefragt, und zwar am 2. Juli und am 29. August 2024. Und man stellte sich wie folgt vor.
Sehr geehrter Herr Pedersen, wir sind eine Produktionsfirma und erstellen vorrangig Inhalte für das Format Die Nordreportage vom NDR. Aktuell arbeiten wir an dem Thema Leben auf engstem Raum.
Und deren Wunsch und Bitte hörte sich wie folgt an.
Wenn Sie Interesse haben und Ideen für unser Vorhaben haben, würde ich mich sehr über eine Rückmeldung freuen. Vielen Dank.
Ja, und ganz ehrlich, solche Anfragen bekomme ich doch ständig. Da sind dauernd irgendwelche kleinen Journalistinnen. Oh, ich finde Tiny House so süß, ich möchte mal gerne jemanden interviewen, der es auch toll findet. Eigentlich ist das ganze Thema völlig ausgelutscht und hat eigentlich keine vernünftige Relevanz mehr. Aber ab und zu kommen dann einige noch unter Bettdecke hervor und wollen es trotzdem nochmal machen. Und so habe ich ihm hier ganz kurz auszugsweise Folgendes geantwortet.
Moin, wenn Sie einen Bericht darüber bringen möchten, wie viele Menschen illegal auf Campingplätzen leben, dubiose Händler daraus mit klaren Falschaussagen ein Geschäft mit armen Leuten machen, Landräte wissentlich wegschauen und die Bundesregierung mit ihren Umweltforderungen das Bauen und Wohnen so unbezahlbar macht, dass immer mehr Menschen in die Illegalität abwandern, stehe ich Ihnen sowohl als Unternehmer als auch als Präsident des Bundesverbandes Mikrohaus jederzeit gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen, Peter Pedersen. Also ich finde, das war recht klar und deutlich, oder? Und was bekam ich dann als Antwort? Hier auszugsweise?
Moin, Herr Pedersen. Ihren Punkt habe ich verstanden. Wir sind anderer Auffassung.
Die Mail-Kommunikation hat übrigens der Chef meiner Podcast-Agentur, der Oliver Kramer aus Rostock, aufgenommen. Vielen Dank nochmal, Oliver. Du hörst ja jetzt wahrscheinlich den Podcast auch noch selber an. So, wie weit sind wir denn jetzt? Kann man festhalten, dass der Journalist gewarnt worden ist, dass er nicht über illegale Wohnnutzung auf Campingplätzen berichten soll? Ist er auch davor gewarnt worden, dubiosen Verkäufern und Herstellern nicht auf den Leim zu gehen, weil sie möglicherweise ahnungsbefreit oder vorsätzlich, sei mal egal, den Kunden Unsinn erzählen? Wie hätte ein seriöser Journalist darauf jetzt reagieren können oder sogar sollen? Hätte er anfangen sollen zu recherchieren und zu hinterfragen, was er denn da planen soll? Tatsächlich ist dieser Beitrag in der Nordreportage des NDR am 8. Oktober 2024 veröffentlicht worden. Also nicht einmal 6 Wochen nach der Mail-Kommunikation mit mir. Wer sich den gesamten Beitrag ansehen möchte, ich habe ihn natürlich in den Shownotes hinterlegt und verlinkt. Fakt ist, diese Produktionsfirma aus Bremen hätte es wissen müssen. Ich habe es ja schriftlich in den E-Mails. Und ich habe auch noch bewusst darauf hingewiesen, dass ich ein Offizieller bin, nämlich Präsident des Industrieverbandes Mikrohaus. Eigentlich hätte jeder sofort davon ausgehen müssen, dass es ein Nachspiel hat, wenn sie nicht ordentlich arbeiten. Ja, und was ist das denn nun? Ist das wirklich als seriösen Journalismus zu bezeichnen? Ist das ahnungsbefreit, dusselig, dilettantisch? Zeugt das vielleicht von unendlicher Arroganz gegenüber dem Zuschauer, der mit Zwangsgeldern das auch noch bezahlen soll? Oder kann hier schon von Vorsatz gesprochen werden? Das wollen wir hier abschließend nicht entscheiden, aber ich denke, es sollte der Rundfunkrat sich darüber seine Meinung bilden und dann eine Entscheidung fällen. In jedem Fall sollten wir es nicht darauf beruhen lassen. Natürlich werde ich das Thema weiterverfolgen. Ich werde das Bürgeramt nochmal anschreiben, ich werde das Bauamt anschreiben, den Pressesprecher der Gemeinde, den Bürgermeister, die Fraktionsvorsitzenden innerhalb des Gemeinderates und auch den Landrat und mal sehen, was dabei rauskommt. In jedem Fall wird es eine neue Folge im Podcast. So, und wenn ihr wissen wollt, wie die ganze Geschichte weiter ausgeht, dann klickt bitte in eurer Podcast-App auf den Knopf Folgen, damit ihr regelmäßig informiert werdet, wenn ich eine neue Folge hochlade. Ja, und das passiert ja nun seit mittlerweile 3 Jahren jeden zweiten Montag pünktlich um 8 Uhr. Und bis zur nächsten Veröffentlichung verbleibe ich wie immer euer Peter Pedersen.
Tiny House Podcast ist eine Produktion der Berufsakademie Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit mit der Rolling Tiny House GmbH. Wenn Sie mehr zu den Tiny Houses wissen möchten oder in einem Mini-Haus einmal Probe wohnen wollen, dann schauen Sie doch einfach auf www.rolling-tiny-house.de.